Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist Veit Melik. Er leitet die Politikredaktion und das Hauptstadtbüro des Stern. Und er ist heute zum ersten Mal hier bei uns im Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel, freue mich sehr.
Der Stern, der ist ja so ein bisschen zurück auf dem Radar, wenn ich das sagen darf. Sie haben einige wirklich gute Leute eingekauft von anderen Medien, also mal mit Ihnen angefangen, aber da kamen dann noch ein paar andere dazu. Ich finde es ja ganz schön, wenn die guten alten Medienmarken so ein bisschen zurück sind. Hm?
Ich glaube aber, dass ehrlich gesagt im gesamten Medienmarkt ganz schön viel Bewegung gerade ist. Ne? Also wir hatten neulich Journalistenschüler bei uns zu Gast und da kam so ein bisschen die Frage auf, ob man eigentlich heutzutage noch in den Journalismus gehen soll, so als jüngerer Mensch. Mhm. Und ich glaube, vor 5 Jahren hätte ich allen gesagt, boah, weiß ich nicht, würde ich mir, glaube ich, echt überlegen an eurer Stelle. Alles ziemlich schwierig und so, alles eingefahren, wenig Geld da. Mittlerweile sehe ich das echt ziemlich anders, ja. Also es entstehen viele neue Formate, viele neue Marken, alte Marken werden reaktiviert, ne? Es gibt die Podcast-Welt jetzt seit ein paar Jahren, die echt durch die Decke geht und so. Also es ist auch wieder Geld da hier und da durch die Digitalisierung natürlich, ja, neue Erlösquellen und so. Also es ist so viel Bewegung da und so viel Chancen, dass ich sagen würde, ja, ey, macht das, ja, traut euch und geht ruhig in den Journalismus rein.
Das war gerade ein wunderbarer Appell für alle unsere jungen Hörerinnen und Hörer, ne? Also Journalismus ist auch eine Option. Ich glaube auch, und das ist mir an diesem Wochenende mal wieder aufgefallen, was wahrscheinlich eine ganz entscheidende Rolle ist in diesen Nachrichtenzeiten, in denen wir leben, dass es so eine Art Garantie für Echtheit gibt. Also ich will Ihnen sagen, was mir passiert ist Sonntagmorgen, als ich mein Handy anmachte und ein erstes Foto von Donald Trump sah. Mhm. Dieses jetzt ikonografisch gewordene Foto, die gestreckte, geballte Faust und das blutende Ohr. Und ich dachte zunächst, weil es war über Social Media, dass ich es gesehen habe, ja, mal wieder so eine Montage. Und erst der Moment, als ich dann wirklich in den Nachrichten hörte, was passiert war, war es für mich glaubwürdig. Jetzt bin ich wahrscheinlich, da habe ich eine gewisse berufliche Prägung, die mich den Nachrichten mehr glauben lässt. Aber vielleicht gilt das ja auch für mehr Menschen.
Absolut. Ich meine, die ganze Situation hatte ja auch schon wieder was Surreales. Ne? Ich war letzte Woche gerade in den USA, weil ich den Kanzler begleitet habe zum NATO-Gipfel und ich war auch mal US-Korrespondent und so, und ich habe gemerkt, wie mich das schon wieder reinzieht, auch diese US-Politik, weil da natürlich auch so Grenzen verschwimmen, ne, zwischen Realität und Virtuellem und so, und diese Attentatssituation mitsamt der nachträglichen Inszenierung passt natürlich in Wahrheit wie perfekt in diese Welt gerade rein und in diese Atmosphäre, diese aufgeheizte Atmosphäre des amerikanischen Wahlkampfs.
Ja, es ist auf jeden Fall, Sie ahnen es und Sie wissen es, denn es ist eines der dominierenden Themen dieser Tage, auch Thema heute bei uns, Donald Trump nach dem Attentat und auch angesichts des Nominierungsparteitags der Republikaner, der gerade begonnen hat. Das ist unser erstes Thema heute. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, sei es am Radio oder auch via Podcast. Schönen guten Tag. Es ist nach wie vor eines der bestimmenden Themen. Donald Trump, der Mordversuch vom Wochenende und die Folgen gerade begonnen. Hat der Nominierungsparteitag der Republikaner, also die Krönungsmesse für Donald Trump in Milwaukee. Seine große Rede, die kommt erst noch, aber er hatte gestern seinen ersten stillen Auftritt, den Einlauf in die Halle.
President of the United States, please welcome Donald J. Trump.
Also mal so ein kleiner atmosphärischer Einblick, Veit Melik. Sie haben es ja gerade schon gesagt, nicht nur Leiter des Hauptstadtbüro des Stern, sondern Sie waren auch einige Jahre für den Spiegel in den USA. Ich vermute mal, Sie haben auch diese Szene gesehen, diesen Einlauf des Klar. Donald Trump. Ja.
Ja.
Wie hat das auf Sie gewirkt? Das war schon ein sehr anderer Donald Trump, als man ihn sonst kennt. Ne?
Ich weiß gar nicht. Also ich glaube einfach, dass dieser Moment für ihn jetzt natürlich passender kaum kommen könnte. Ne? Also er hat dieses Attentat überlebt und sich da inszeniert als jemand, der unzerstörbar ist, der unkaputtbar ist. Ja, deswegen auch diese gereckte Faust und Mr. Resilienz, wenn man so will. Ja, und wen wünscht man sich mehr als jemanden in diesem Chaos, was wir gerade in der Welt erleben? Ja, als so jemanden, der sozusagen scheinbar alle Gefahren abwenden kann. Mhm. Ja, auch wenn es um sein eigenes Leben geht. Also das war auch die Erzählung, sozusagen, die seine Familie dann auf diesem Parteitag gestern schon angestimmt hat und so. Ja, schaut sozusagen, hier ist Mr. Energy und auf der anderen Seite ist der Joe Biden, der sozusagen so der alte und gebrechliche ist. Und dieser Kontrast, den versucht er natürlich jetzt nochmal zusätzlich auszunutzen und Ich vermute, sie spielen so ein bisschen auf diese etwas langsame, auf
genau, diesen langsamen Einmarsch. Genau, das Zurückgenommene, also nicht dieses Überenergetische, was man von Donald Trump kennt, dieses, ja, also wirklich plattkämpferische von ihm auch, sondern jetzt will ich nicht den Begriff der Demut gebrauchen, aber auch, das passt ja auch zu seinen Aussagen danach, also dass man jetzt nicht den Öl ins Feuer gießenden Donald Trump erlebt hat, sondern jemanden, der tendenziell eher Worte der Beschwichtigung, der Beschwörung ja, in den Raum geworfen hat.
Wobei man, wenn man seine Aktivitäten in den sozialen Medien anguckt, das war dann schon wieder etwas anders. Er hat gestern J.D. Vance als seinen Vizepräsidentschaftskandidaten präsentiert. Das ist jetzt das Gegenteil von moderat, würde ich sagen. Ja, also, und der hat sich auch entsprechend nach diesem Attentat schon eingelassen und ist ganz klar sozusagen in den Verantwortungsbereich des amtierenden US-Präsidenten verfrachtet. Also so viel zur sozusagen vermeintlichen Einheitsstrategie des Donald Trump. Also ich würde sagen, ja, klar, er hatte so ein verletztes Ohr, hat sein Pflaster da drauf gehabt und ist etwas langsam in den Seil gekommen. Aber grundsätzlich hat sich, glaube ich, an der Position und an dem Kampfauftrag sozusagen dieser Partei und dieses Mannes nichts verändert.
Sie haben es gesagt, J.D. Vance, das ist der Mann, der auf dem Ticket ist, also der Vizepräsidentenkandidat für Donald Trump. Ein Mann, der vor allem im Vergleich zu den beiden Präsidentschaftskandidaten und dem amtierenden Präsidenten relativ jung ist. Also 39 Jahre. Und da würde man natürlich erstmal bei Deutschlandfunk Kultur sagen, super, ein Schriftsteller vom Berufe eigentlich, sehr erfolgreich. Hillbilly Elegy wurde ja auch verfilmt, kann man bei Netflix finden. Ja. Und ist, habe ich gerade bei Ihnen nochmal auf X gelesen, interessanterweise eines der Lieblingsbücher, nämlich von?
Des Bundeskanzlers, ja. Absolut. Ja. Der hat, also vielleicht muss man einmal kurz zu diesem Buch sagen, worum es geht. Er beschreibt da sozusagen eigentlich seine eigene Familiengeschichte. Er stammt aus Ohio, ja, und schreibt über das postindustrielle Ohio und eigentlich über Amerikas Abgehängte, wenn man so will. Ja. Und im Nachhinein wurde das so ein bisschen auch als Erklärung für den Aufstieg des Phänomens Trump gedeutet, ja, weil natürlich er da die Globalisierungsverlierer in den Blick nimmt, ja, die Brüche, die Tragödien, die sich auch in Familien abgespielt haben, Drogenabhängigkeit und so, die ganzen großen Themen der amerikanischen Gesellschaft kommen in diesem Buch vor und das Schicksal des Midwest, des Rust Belt, ja, der alten Industrieregion in den USA steht da im Zentrum und Olaf Scholz hat sich dieses Buch genommen, um daraus sozusagen seinen Arbeitnehmerkurs sozusagen abzuleiten, wenn man so will. Ja, also er hat ja auch mit dem Wort Respekt versucht, dieses Milieu auch anzusprechen, ja, und zu sagen, ey, sozusagen, klar, wir sehen schon, hier gibt es auch, die Globalisierung produziert Gewinner und Verlierer und ich habe euch schon im Blick, liebe Verlierer. Ja. Mhm. Und das hat ihn offenkundig sehr angesprochen, angeblich zu Tränen gerührt. Jetzt ist es eine kuriose Wendung, dass der Autor dieses Buches jetzt Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidat ist.
Aber das beschreibt ja auch politisch durchaus etwas sehr Interessantes und auch aus Perspektive der demokratischen Linken, der sozialdemokratischen Parteien ein ziemliches Problem, dass diese Aufstiegserzählung, diese Aufstiegsgeschichte, ja, man kann es schaffen aus dem Rust Belt, aus diesen Armutsverhältnissen heraus, dass das nicht die klassische gute alte Arbeiterpartei-Traditionserzählung ist, die man bei einer SPD oder idealerweise bei einer demokratischen Partei in den USA vermuten und verorten würde, sondern eben jetzt bei den Republikanern. Wobei, und das ist ja auch eine interessante Fußnote dabei, er ja, der Vizepräsidentschaftskandidat, ja ein großer Gegner des frühen Donald Trump war.
Absolut.
Das, ja, absolut. Als, wenn ich das richtig gesehen habe, als Amerikas Hitler bezeichnet hat.
Ja. Ja, und erst als er dann in den Senat gewählt wurde, im Übrigen mit Unterstützung von Donald Trump, dann plötzlich zu einem Trump-Fan mutierte. Ne? Aber das ist völlig richtig, was Sie sagen. Und das ist auch die Tragödie natürlich für etablierte Parteien, vor allem für sozialdemokratische Parteien, dass sozusagen diese Anschlussfähigkeit und dieses Bündnis, so muss man es ja eigentlich sagen, mit dem Arbeitermilieu sich auflöst, ja, sich aufgelöst hat. Hillary Clinton hat damals noch dran geglaubt, dass das sozusagen ein Naturgesetz ist. Mhm. Sie hat nicht viel dafür gemacht, das zu erhalten. Und am Ende hat sie die Quittung präsentiert bekommen. Donald Trump ist Präsident geworden. Joe Biden, glaube ich, wiederum hat das sehr, sehr klar erkannt und seine Politik zentral darauf ausgerichtet, dieses Bündnis irgendwie zu retten.
Ja, er hat ja substanziell auch ganz viel getan. Also wenn man sich seine Ausgabenpolitik anschaut, die Industrie-Schutzpolitik, ja, die ja wirklich America First-Charakter durchaus hatte zum Schutz amerikanischer Arbeitnehmer.
Genau.
Und alles zahlt sich nicht aus.
Ja, wobei ich auch sagen würde, Wir leben natürlich auch immer sehr im Moment. Ja? Also wir übergewichten das, was aktuell gerade gegenwärtig in unserem Augenblick passiert, vielleicht ein bisschen zu sehr. Und das passiert sozusagen nach so einer missratenen TV-Debatte. Das passiert nach einem Attentat. Ja? Diese Wahl ist noch 4 Monate hin. Das sind lange, lange Monate. Ja? Und man darf nicht vergessen, dass auch Donald Trump natürlich kein populärer Präsidentschaftskandidat ist. Ja? Er führt in Umfragen, ja klar. Aber wenn die Amerikaner die Wahl hätten, würden sie wahrscheinlich keinen der beiden Präsidentschaftskandidaten wählen. Ja? Das muss man sich schon immer wieder vergegenwärtigen. Es ist ein Rennen zweier unpopulärer. Und da würde ich immer sagen, auch aus der Erfahrung der vergangenen Wahlkämpfe, das ist völlig offen, wie das ausgeht.
Könnte da J.D. Vance eine wichtige Ergänzung sein? Also im Prinzip das Angebot des Donald Trump. Erstmal, wir haben drüber gesprochen, deutlich jünger, aber auch politisch vielleicht jemand, wo dann Mitte-rechts tickende Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, okay, das ist eine Perspektive.
Also mich hat das ehrlich gesagt total gewundert, dass er den genommen hat, weil ich finde, er ergänzt ihn überhaupt nicht, sondern er bestätigt nur nochmal das, woran die Trumpianer sowieso glauben. Ja? Also welche Milieus spricht er zusätzlich an? Frauen eher nicht als radikale Abtreibungsgegner. Ja? Die Westküste und die Ostküstenelite auch natürlich nicht. Er kommt aus Ohio. Ohio ist ein Staat, den Donald Trump absehbar sowieso gewinnt. Also da habe ich nicht ganz das Kalkül dahinter verstanden, außer zu sagen, ich gehe jetzt all in. Ja, hier oder wie die Amerikaner sagen, we double down. Ja, also Trump und ein kleiner Trump. Wir treten sozusagen zu zweit an, um dieses Land umzudrehen.
Es gibt von einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung, als Vance eben, wie Sie gesagt haben, in die Politik gegangen ist, dann Senator für Ohio geworden ist und sich dann die Trump-Unterstützung gesichert hat durch die Wende, ist er aufgetreten mit Donald Trump und dieses Zitat will ich Ihnen nicht vorenthalten, weil nämlich Donald Trump dann auf offener Bühne neben ihm gesagt hat, J.D., also Vance, sein jetziger Vizepräsidentenkandidat, J.D. is kissing my ass, he wants my support so bad, also er kriecht mir sogar in den Arsch.
Ja. Es ist mir ehrlich gesagt auch unbegreiflich, das zieht sich ja durch die letzten Jahre, diese Verächtlichmachung seiner Gegner eigentlich. Ja? Ob das Marco Rubio war, den er irgendwann als Little Marco verunglimpft hat. Oder Jeb Bush damals, ja, Low Energy Jeb hat er ihn immer genannt. Oder Nikki Haley jetzt, ja. Oder eben J.D. Vance. Und alle kommen irgendwie zurück. Mhm. Alle sind plötzlich doch irgendwie an seiner Seite. Marco Rubio wollte jetzt sein Vizepräsidentschaftskandidat werden. Also die Faszination dieses Mannes ist offenkundig in einem bestimmten Bereich der amerikanischen Gesellschaft so ausgeprägt, dass selbst wenn du mal sein Feind warst, du plötzlich wieder in sein Lager wechselst, wenn du siehst, du hast sowieso keine Chance.
Ja, ist der Mann noch zu stoppen? Donald Trump, das ist die Frage. Und mein Gast Veit Medik hat nicht nur gerade hier, sondern auch schon auf sozialen Plattformen gesagt, ja, da kann noch viel passieren. Dieses Rennen ist noch offen bis zum 5. November, bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl. Es gibt manche, die haben sich da schon ein bisschen klarer positioniert. Jens Spahn beispielsweise, der Vizefraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk, er hat gesagt, lass uns mal besser darauf einstellen, dass dieser Donald Trump gewinnt. Könnte. Im Stil sei man sich zwar nicht einig mit Donald Trump, aber bei den Inhalten.
Er hat eine bemerkenswerte Konsequenz und Konstanz in den Themen fairer Handel, Eindämmung Chinas, Europa muss mehr für die eigene Sicherheit tun innerhalb der NATO, Nichtverbreitung von Atomwaffen, Existenzrecht Israel. Also wenn wir die Themen durchgehen, gibt es ja viele, viele Bereiche, wo wir gemeinsame Interessen haben und wo wir aus nationalem Interesse Deutschlands auch die Zusammenarbeit suchen und anbieten sollten.
Das hat Jens Spahn heute Morgen gesagt im Deutschlandfunk. Das ganze Interview finden Sie übrigens natürlich auch in der Deutschlandfunk-App und auf unserer Website. Trump, Herr Medik, wäre demnach, also ich übersetze das jetzt mal, jetzt nicht die absolut Katastrophe, man kriegt das schon noch irgendwie hin. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also ich bin ein bisschen skeptischer. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele Bereiche gibt, wo sich die Interessen Trumps mit den Interessen unseres Landes oder der aktuellen Bundesregierung überschneiden. Wo ich ihm recht gebe, ist, dass er vielleicht gar nicht so unberechenbar ist, wie wir immer glauben. Also das ist ja so ein bisschen das Bild, was immer transportiert wird über Donald Trump. Man weiß nie, in welche Richtung er eigentlich abbiegt. Ja, und das ist das Gefährliche und er lässt uns alle im Ungewissen. Stimmt das eigentlich? Ich glaube nicht. In zentralen Bereichen ist relativ klar, wohin er sich bewegen wird. Oder wir rechnen ohnehin immer mit dem Allerschlimmsten. Deswegen werden wir höchstwahrscheinlich nicht überrascht werden, wenn er aus der NATO austritt. Ja, klar, darüber spekulieren wir seit Jahren, ehrlich gesagt. Ja, wenn er die Grenzen dicht macht in den USA, sich komplett abschottet, vielleicht die Wirtschaftspolitik protektionistischer aufstellt. Absolut, wissen wir alles schon aus seiner ersten Amtszeit und so. Also es gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viele Bereiche, wo wir am Ende dastehen werden und sagen, oh mein Gott, damit hätten wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das heißt aber auch, dass wir uns vielleicht darauf einstellen können, wie wir mit diesem Mann umgehen. Ja, ich glaube nicht, dass man jetzt einen klaren Plan entwickeln kann. Das ist ja nicht so, dass man in großen Bereichen, ob das die Verteidigungspolitik ist oder die Handelspolitik, jetzt mal eben auf den Knopf drücken kann und schon hat man einen Anti-Trump-Plan. Das glaube ich nicht. Das sind ja gewachsene Prozesse, ganz langwierige Verfahren und so, um die es da geht. Aber es wird im Kern darum gehen, dass wir als Europa uns weniger erpressbar machen von den USA. Ja? Also vor allem natürlich im Verteidigungsbereich, wo wir seit Jahrzehnten unter dem Schutzschirm Amerikas stehen und natürlich damit rechnen müssen, dass Trump diesen Schutzschirm wegzieht. Und dann stehen wir da wie so ein Reh auf der Lichtung. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. Und so eine Erpressbarkeit, glaube ich, gilt es zu reduzieren.
Also viele haben, da war er nämlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz, den Vizepräsidentenkandidaten im Ohr, Vance, der da schon deutlich signalisiert hat, ja, dieses Stichwort Verhandlungsfrieden und man muss mit Russland da ein Auskommen finden. Andere Tonlage und der NATO-Gipfel, den wir gerade erlebt haben, Sie waren mit dem Bundeskanzler dort, sozusagen auf der anderen Seite des Atlantiks, haben das hautnah miterleben können. Ja. War da in der Hinsicht ja so ein bisschen gemischt in seinen Botschaften. Also einerseits werden bestimmte Dinge, die im Moment die Amerikaner machen, in die NATO-Struktur überführt. Das heißt also auch letztendlich stärker in die Hände der Europäer. Gleichzeitig gab es die Ankündigung von Joe Biden, der Stationierung von Tomahawk und anderen Mittelstreckenraketen in Deutschland. Also eine ganz klare US-Entscheidung. Ist gerade so ein bisschen ambivalent.
Total. Ne? Und das ist, glaube ich, betrifft nicht nur die NATO, sondern auch die Bundesregierung selbst. Da gibt es, glaube ich, zwei Denkschulen, wie man jetzt mit dieser Situation auch mit einer möglichen Trump-Präsidentschaft umgeht. Die eine Denkschule sagt, wir müssen mit den USA eigentlich das machen, was wir mit China auch machen. De-risking. Mhm. Ja. Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren, Angriffspotenzial mindern, ja, und so weiter. Deswegen müssen wir eigenständiger werden, souveräner, selbstständiger, ne? Uns aus der Umarmung sozusagen der USA lösen. Die andere Denkschule sagt, wir müssen eigentlich genau das Gegenteil tun, vor allem in der Verteidigungspolitik, uns mit den USA noch viel intensiver verflechten, um es Trump schwieriger zu machen, da auszusteigen. Mhm. Und in diesem Bereich fällt natürlich jetzt diese Tomahawk-Entscheidung, ja, dass noch in einer Administration vor Trump jetzt die Entscheidung gefällt wird, wir stationieren da wieder solche Raketen. Die USA verpflichten sich dazu. Da wird auch Trump nicht so ganz einfach von wegkommen. Ja. Und das finde ich eine interessante Ambivalenz in der Strategie, dass man sagt, eigentlich müssten wir ja unsere Abhängigkeit verringern, aber gleichzeitig macht es vielleicht mehr Sinn, wenn wir sie noch intensivieren, damit wir es ihm halt schwierig machen, da rauszukommen.
Aber Ambivalenz in der Strategie, unterm Strich könnte man auch sagen, ist am Ende keine Strategie.
Ist vielleicht eine komplette Orientierungslosigkeit. Ja. Absolut. Ja. Also das ist, ich würde auch sagen, man kann das jetzt schönreden und sagen, wow, die machen ja dann total differenzierten Ansatz. Ich glaube, man stochert da ein bisschen im Nebel und man wird es auf sich zukommen lassen. Und wenn ich Olaf Scholz richtig einschätze, wird er dann so ein bisschen ähnlich agieren wie Angela Merkel, die gesagt hat, natürlich ist das politisch nicht wünschenswert, aber ich werde mit dem Präsidenten klarkommen, der da gewählt wird. Mhm. Und wichtig ist, dass wir ihm klar machen, auf welchem Wertegerüst unsere Politik basiert und welchen Wert die transatlantische Partnerschaft und auch das Verteidigungsbündnis hat.
Also wenn man da zurückdenkt, Trump Nummer 1 2016 bis 2020, Wahl 2016 hat ja unter anderem maßgeblich dazu geführt, dass eine Angela Merkel, die das gar nicht unbedingt vorhatte, 2017 dann doch nochmal zur Bundestagswahl angetreten ist. So nach der Vorstellung, naja, es müssen halt doch nochmal ein paar Erwachsene im Raum bleiben bei so einem Gipfel.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Situation nicht ganz vergleichbar. Olaf Scholz bringt noch nicht so viel auf die Waage, was jetzt Amtszeit angeht. Er bringt vielleicht auch insgesamt nicht so viel auf die Waage, was so das politische Gewicht angeht.
Ne? Ja, das glaube ich eben auch. Also er ist erst kurz dabei. Er hat noch bei Weitem nicht das internationale Standing, was Angela Merkel damals hatte, was man ihm jetzt auch nur bedingt vorwerfen kann, weil er eben erst so kurz dabei ist. Hat auch noch nicht die Eigenständigkeit, glaube ich, erreicht. Ja? Also das sozusagen Format auch, was Angela Merkel hatte. Insofern, glaube ich, wäre es jetzt ein bisschen vermessen von ihm, sich als Anführer der freien Welt zu gerieren.
Ich wollte gerade sagen, Leader of the Free World.
Das würde er auch nicht machen. Ne? Er sagt ja auch immer im Sinne Helmut Schmidts, wir sind eine Mittelmacht. Also er hat es gar nicht so das Interesse, sich sozusagen über alle Maßen zu inszenieren. Das finde ich ehrlich gesagt einen der sympathischen Züge auch von Olaf Scholz.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ich habe einen ganz wunderbaren Satz jetzt für uns alle. Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Das hat gesagt kein geringerer als Ralf Schumacher, Ex-Formel-1-Profi, Pilot. Er hat es in die Welt gebracht am Sonntag, um ja da seinen Partner vorzustellen. Und ich sage bewusst Partner, Sie würden es wahrscheinlich mitbekommen haben in den Nachrichten. Sein Partner heißt Etienne und damit ist klar, Schumacher ist schwul. Veit Medik, ein Coming-out im Jahr 2024, ist das heute noch News? Offenbar, sonst würden wir nicht drüber reden.
Ja, ich finde schon, man kann das jetzt bedauern, dass das noch News ist und dass man das sozusagen immer noch, wie soll man sagen, feierlich begehen muss als Homosexueller und nicht das sozusagen ganz normal ausleben kann. Ich finde es aber in der Branche, in der er unterwegs ist, irgendwie einerseits, also verständlich und ich finde es umso toller, dass er das gemacht hat, ja, und sich das traut, weil das ist ja, glaube ich, nochmal anders als der Fußball, der auch schon sehr männerdominiert ist und wir seit Jahren einen irgendwie sehr merkwürdigen Umgang auch mit Homosexualität im Fußball erleben, ist die Rennfahrwelt ist nochmal ganz anders männerdominiert, ja, und macho getrieben und in diesem Umfeld sich hinzustellen, zu sagen, ich habe hier einen Partner übrigens, ja, nachdem ich übrigens mal mit einer Frau verheiratet war, finde ich einen tollen Schritt, der auch echt Vorbildcharakter haben kann, glaube ich, ne, für ganz viele Bereiche, also nicht nur den Motorsport, aber eben viele Bereiche und deswegen habe ich das bewundert.
Er hat auch jetzt schon vermeldet und hat es auch nochmal mit einem Foto in sozialen Medien untermauert, einem gemeinsamen Foto, dass er sich sehr gefreut hat über die vielen positiven Rückmeldungen und Reaktionen. Das zeigt ja dann hoffentlich, dass so die Ressentiments, wenn es sie noch geben sollte und wenn es sie bestimmt noch gibt, vielleicht da eher stillschweigend und nicht so vernehmbar waren. Es ist ja auch interessant, also möglicherweise verschiebt sich das dann auch so. Wir haben ja auch in anderen prominenten Fällen, egal jetzt ob hetero oder homo, aber auch vor allem bei Hetero-Verhältnissen ja häufig so die Situation, dass irgendjemand lange hinterm Berg hält und das nicht unbedingt sagt. Und dann gibt es irgendwann das gemeinsame Foto. Vielleicht tauchen wir so langsam in diese Phase ein.
Ne? Das wäre super. Und ich meine, ich erinnere mich, dass Sebastian Vettel, der Formel-1-Kollege von Ralf Schumacher sozusagen, mal Partei ergriffen hat, auch für Homosexuelle, auch im Motorsport und mal mit Regenbogenfarben durch die Gegend gelaufen und gefahren ist und dafür eine Rüge kassiert hat vom Rennfahrverband. Und vielleicht überlegt sich dieser Verband jetzt auch mal, wie er eigentlich sich neu positioniert in dieser Angelegenheit.
Ich hätte da so eine Idee, ich glaube, die liegen noch rum, zum Teil gar nicht so sehr getragen, diese One-Love-Binden, ne?
Wäre nicht so schlecht.
Von der Fußballnationalmannschaft
genau. Vielleicht recyceln.
Recyceln, ja, genau. Ja, in der Formel 1. Ralf Schumacher, ja, das ist die Nachricht, die auch beschäftigt, die manche Boulevardzeitung eben bis auf die Titelseite beschäftigt. Und in einer habe ich auch Folgendes gelernt. Etienne, sein Partner, seit 2 Jahren sind sie wohl ein Paar, Franzose in Monaco kennengelernt. Er will jetzt auch Deutsch lernen. Also, das haben wir ihm auch nicht vorenthalten an dieser Stelle hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Swift, The Albatross, Taylor Swift, dieses unglaubliche Phänomen, Veit Medik.
Hat mich noch nicht so erwischt, ehrlich gesagt.
Kein Swiftie.
Ich bin kein Swiftie. Ich meine, ich nehme das natürlich permanent wahr. Man kommt ja überhaupt gar nicht mehr drum rum, ja, sich mit Taylor Swift irgendwie auseinanderzusetzen. Wir hatten auch mal eine Titelgeschichte, alle anderen Magazine und Zeitungen haben Titelgeschichten. Man liest permanent, sie bucht irgendwelche Luxushotels komplett für ihr Team, 150 Zimmer und die ganze Ökonomie in der jeweiligen Stadt, in der sie auftritt, hängt dran und so. Also da geht es ja mehr als um Musik. Das ist sozusagen ein popkulturelles Phänomen ganz neuen Typs, würde ich nochmal sagen. Ja, also
ein Phänomen, das nach Deutschland kommt. Morgen Konzertauftakt in, wir haben es ja gelernt, wie unsere lieben englischsprachigen Freunde diese wunderbare Stadt aussprechen, in Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen.
Ja, Gelsenkirchen.
Ist eine sehr schöne Stadt auch.
Ja, und schönes Stadion natürlich. Und wir hoffen da, dass die Züge fahren und dass auch sonst, dass die englischen Fans wieder weg sind, rechtzeitig, bevor die Taylor Swift-Fans kommen. Hamburg, München sind auch noch Stationen von ihren Konzerten. Aber also, sie haben zwei Töchter.
Ich habe zwei Töchter und
keine
die
Swifties
sind auch keine Swifties. Und vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich deswegen auch noch nicht so reingefunden habe. Dabei Musik konsumiert man ja dann so als Eltern doch viel, ob man will oder nicht, über seine Kinder. Also ich erinnere mich, dass als wir in den USA damals waren, meine Kinder zum Beispiel wahnsinnig viel Katy Perry gehört haben. Und ich finde jetzt Katy Perry nicht besonders toll, ja, aber ich kam da gar nicht drum rum. Und irgendwann fand ich es dann eigentlich auch ganz lustig. Und mit den Kindern das irgendwie zu singen und das Amerikanische ist sowieso irgendwie noch sehr in denen drin. Aber Taylor Swift ist in unserem Haushalt noch nicht so richtig angekommen. Bei mir auch nicht, wenn ich es höre, für mich alles so ein bisschen gleichförmig, musikalisch reizt es mich jetzt auch nicht so und so. Also ich verfolge das ein bisschen aus der Distanz, möchte ich mal sagen.
Dann die gute Nachricht für Sie, es gibt auch eh keine Tickets mehr.
Ach so, okay, weil ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich doch nochmal
google. Aber vielleicht bei der nächsten Tour. Ja, Taylor Swift, ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwelche Auswirkungen auch hat auf Bildungserfolg. Man traut ihr ja alles zu, dass sie die amerikanische Präsidentschaftswahl noch wendet. Meine kleine Überleitung ist das hier zum nächsten Thema. Anlass gibt es unter anderem heute durch eine Umfrage der Körberstiftung, die in ihren Ergebnissen erst später veröffentlicht wird. Aber wir fanden die Frage schon mal interessant. Wie blicken Eltern auf die Rolle von KI, also von künstlicher Intelligenz für die Bildung und die berufliche Zukunft ihrer Kinder? Man kann das ergänzen, die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, macht das heute groß mit einer Überschrift, die ganz schön dramatisch ist und die beschreibt, wie Dänemark sich gerade vom Digitalen wieder abwendet in der Schule und das überschreibt mit dem Satz, die Kinder retten, bevor es zu spät ist.
Hm.
So, jetzt Sie.
Ich bin bei dem Thema total hin und her gerissen, ehrlich gesagt, weil ich einerseits natürlich sehe, wie sehr Kinder schon in frühem Alter von diesen Geräten, von den Medien und so absorbiert sind, ja, wie sehr sie das beschäftigt und wie sie gar nicht mehr von diesen Geräten sich richtig lösen können. Das erfahre ich schon auch, ja, also zu Hause. Wir haben natürlich Bildschirmzeit und so, aber die wird natürlich auch jeden Tag ein bisschen verlängert. Wird nochmal 15 extra Minuten oder 30 gibt es dann nochmal drauf.
Nur noch ganz kurz bitte, nur noch ganz kurz.
Ja. Und andererseits sehe ich aber natürlich, wie intuitiv diese Kinder schon im frühen Alter mit diesen Geräten und den Medien umgehen. Und das ist natürlich auch ein enormer Vorsprung, den sie jetzt sozusagen für ihr weiteres Leben da mitbekommen. Ja, also was Tempo angeht, Schnelligkeit, was Dynamik angeht, was das Bedienen von Gerätschaften angeht, was aber auch die Vernetzung mit Freunden angeht, was ja irgendwie auch die Formung einer sozialen Rolle dann letztlich ist. Ja, und das finde ich, kommt auch alles mit dieser Digitalisierung und den digitalen Geräten und am Ende auch KI, so dass ich sagen würde, ich hätte meine Schwierigkeiten da jetzt, das brutal zu verbieten.
Ja, es ist halt immer die Frage auch, wovon sprechen wir eigentlich, ne? Also ich zitiere mal hier eine Psychologin, die in der FAZ zitiert wird aus Dänemark, die sagt, wir wollen digital gebildete Menschen, aber das geht nicht mit den heutigen sozialen Netzwerken. Deren Technologie schafft Abhängigkeiten, macht süchtig. Kinder und Jugendliche können dem nicht standhalten. Mhm. Und das können wir mit Marken benennen. Das ist TikTok natürlich im Moment gerade als das wichtigste Netzwerk für junge Menschen, aber natürlich auch sowas wie Instagram. Da erfahren das auch Erwachsene, wie viel Zeit man da sinnloserweise verdaddeln kann.
Das stimmt. Und was mich wundert, ist, dass sich diese neue Realität eigentlich im schulischen Alltag noch gar nicht so richtig abbildet, also im Curriculum. Ne? Mhm. Ich frage immer meine Tochter, ja, was lernt ihr denn eigentlich so in der Schule dann über diese Medien und den Umgang damit und eure Verantwortung und so, ja, Cybermobbing, ich meine alle Themen, die da dranhängen. Und da kommt ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist immer mal situativ, wenn ein Vorfall passiert oder so, dass man sich zusammensetzt und sagt, jetzt müssen wir aber hier aufpassen und so und wir müssen gucken, dass wir mit TikTok und so sorgsam umgehen. Aber das muss doch eigentlich integriert werden in den Schulalltag. Ja, also es ist schön, dass wir uns mit dem Satz des Pythagoras auseinandersetzen immer noch und es ist total wichtig, aber vielleicht die Systeme des Elon Musk sollten wir vielleicht auch mal lernen. Ja, und das muss Bestandteil, finde ich, des Schulcurriculums werden. Verstehe ich nicht, warum das immer noch nicht passiert ist.
Ja, oder halt so stückhaft. Ne? Also hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber das, das ruft natürlich eigentlich nach einer Bündelung. Also ich meine, man ist immer schnell nach dem Schulfach zu rufen, ja, dass das bindet. Aber wir sprachen ja anfangs auch über diese Frage der Echtheit. Also was ist eigentlich heute in digitalen Zeiten noch echt? Welche Marker habe ich, um das zu erkennen, um Fake nicht aufzusitzen? Das wiederum auch ein Thema jetzt nicht nur für Kinder und Jugendliche, für uns alle. Ja. Und idealerweise kriegen wir es aber hin, über die Schulbildung da eine Generation heranzuziehen, die uns Erwachsenen im Zweifel dann zeigen kann, wie es richtig geht. Ne?
Finde ich auch. Und ich meine, klar, Sie haben natürlich recht, man ist schnell bei der Forderung Schulfach. In dem Fall würde ich aber sagen, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, ja. Also, weil sie kommt, dieses Thema kommt so bruchstückhaft in unterschiedlichen Fachbereichen immer mal wieder vor oder eben situativ, wenn was passiert, aber dass das strukturell integriert wird und sozusagen mit der verbunden mit der Aussage, ey, das ist hier jetzt ein substanzieller Bestandteil unseres Lebens, der auch nicht mehr weggeht, ja. Da müssen wir den Umgang mit Schulen viel stärker schulen, ein Bewusstsein dafür schaffen, wie riskant das auch sein kann und gefährlich. Das, finde ich, ist zwingend erforderlich.
Ja, und es ist auch zwingend erforderlich, dass, also ich habe auch zwei Töchter, dass die auf jeden Fall fit sind, damit sie ihrem Vater im Zweifel auch alles weiterhin erklären können. Ich habe neulich eine Lichterkette gekauft mit verschiedenen Farben und ich dachte, ich mache das so wie früher und stecke sie einfach in die Steckdose. Aber nein, man musste die über eine App, die man natürlich erst runterladen muss, programmieren. Und ich war so froh, als ich mich zurücklehnen konnte mit dem Glas Wein in der Hand und gesagt habe, bitte übernimm du, mach Tochter. Du und sie hat es hervorragend gelöst, dieses Problem. Ich glaube, das ist nicht die allergrößte digitale Herausforderung, vor dem dieses Land oder auch meine Familie im Besonderen steht, aber es war eine ganz aktuelle. Veit Medik, heute bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Veit Medik, Liebe ist, wenn man über die Ampel redet, nee, wahrscheinlich eher nicht, die Drei-Parteien-Koalition, die aber immerhin etwas hinbekommen hat. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das für die gesamte Koalition schon ausrufen kann, aber zumindest die drei wichtigsten Protagonisten, der Bundeskanzler, der Finanzminister, der Vizekanzler Habeck, haben es ja hinbekommen, sich über die Grundlagen des Haushalts zu einigen. Der landet dann jetzt morgen im Bundeskabinett. Sind die großen Streitfragen damit wirklich abgeräumt?
Nee, natürlich nicht. Also ich meine, diese Bundesregierung muss ja noch ein Jahr regieren und wie wir sie kennen, wird sie sich natürlich schneller zerlegen, als wir alle gucken können. Ich bin ja heute aber trotzdem konstruktiv aufgelegt, wie Sie schon gemerkt haben. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist das so. Und ich finde, dass man auch bei diesem Haushaltsthema sagen muss, ey, Sie haben da schon was hingekriegt. Ja, okay, jetzt gehört natürlich die Aufstellung eines Haushalts zu den sozusagen zum Normalprozess einer Bundesregierung. Deswegen sollte man sie jetzt nicht unbedingt dafür noch feiern müssen. Aber es war ja ziemlich schwierig. Man wollte sich einerseits an die Schuldenbremse halten, ja. Die anderen wollten aber massiv Geld ausgeben. So, und das unter einen Hut zu bringen, gar nicht so einfach. Haben sie geschafft. Man hält sich jetzt also formell an die Schuldenbremse, ohne aber auch gleichzeitig brachial zu kürzen. Ja? Sie haben also Wege gefunden, bisschen rumgetrickst, muss man schon auch sagen, so durch buchhalterische Kreativität, so möchte ich es mal nennen, ja, Umbuchungen und Wetten auf die Zukunft und so, dass Gelder vielleicht nicht so stark abgerufen werden, dass man eben jetzt so im Großen und Ganzen doch ganz schön viel Geld zur Verfügung hatte plötzlich, obwohl man eigentlich ursprünglich dachte, man hätte eine riesige Milliardenlücke, ja, die ist gar nicht so riesig. Und das finde ich erstmal gut, sowohl Christian Lindner kann sagen, ich habe hier meine Prinzipien eingehalten, als auch die anderen können sagen, ey, wir haben immer noch gut Geld da für unsere Programme und jetzt können die vielleicht mal endlich wieder in ihren Normalmodus schalten, das Regieren, wobei wir wissen, wird sicher nicht so einfach bei dieser Ampel.
Ja, ich meine, man kann natürlich immer anderswo hinschauen und dann merkt man, so schlimm ist es ja auch gar nicht. Stichwort Frankreich, ja, wo sich jetzt gerade die politische Linke nicht mal mehr darauf einigen kann, wen sie überhaupt nach vorne stellen wollen. Ja. Mal geschweige denn, dass überhaupt irgendeine Mehrheit absehbar ist. USA haben wir länger drüber geredet, aber USA ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Wir sprachen ja darüber, Deutschland unabhängiger machen, Europa unabhängiger machen. Ja. Ja. Und da fällt dann natürlich schon auf, und er hat es ja auch laut gesagt, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der nicht kürzen muss, das wohlgemerkt, aber der jetzt ja deutlich weniger obendrauf kriegt, als er eigentlich geplant hat und nicht hinterm Berg hält, sagt, ja, damit können wir aber eigentlich diese Zeitenwendeziele nicht gut erreichen.
Stimmt, er wäre natürlich aber auch ein schlechter Verteidigungsminister, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, hab zwar mein Ziel nicht erreicht, aber es ist trotzdem ein super Haushalt. Also natürlich muss jeder Minister
meckern.
Voll für sein Ziel kämpfen, wer das nicht erreicht, sagen, er ist enttäuscht. Also das verlange ich schon von einem Minister und gerade von Boris Pistorius kann man das ja verlangen. Trotzdem ist das ein heikler Punkt, in der Tat. Also weil es ein bisschen kompliziert. Wir haben ja auch dieses Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, was bald verbraucht sein wird. Also 2028 ist das weg. Und gleichzeitig haben wir uns aber auferlegt, 2% unserer Wirtschaftsleistung künftig für die Verteidigung auszugeben. So. Der Kanzler hat versprochen, dass wir das auch künftig machen, 2028, wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist. Das heißt aber, dass wir dann den normalen Verteidigungshaushalt aufstocken müssen auf 80 Milliarden Euro. Das sind ungefähr, hab's jetzt nicht ganz im Kopf, 25 Milliarden, die wir dann irgendwie noch finden müssen. Mhm. Und der Weg dahin, den kennen wir bisher noch nicht. Den kennt auch der Kanzler noch nicht. Also ist es so ein bisschen eine Aufgabe für die nächste Generation und die nächste Bundesregierung.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht denkt er ja auch schon schelmisch, ach, das wird mein Problem nicht mehr sein. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, dass er selber das schon aufgegeben
hat. Auf jeden Fall wird es ein Problem der nächsten Bundesregierung sein.
Wie auch immer es hier aussieht. Veit Medig, ich danke ganz herzlich für diese Einschätzung und ich danke ganz herzlich für die vielen verschiedenen Einschätzungen zu den Themen des Tages, die wir hier heute besprochen haben. Veit Medig, Politikchef des Magazins Stern und Leiter des Hauptstadtbüros hier in Berlin. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und ich lade Sie gerne ein. Schon übermorgen am Donnerstag sind wir wieder im Berliner Humboldt-Forum und dann wird mein Gast sein Sarah Wiener, die Frau, die bekannt geworden ist durch ihre gute Küche, glaube ich, kann man sagen, aber auch dadurch, dass sie sich dafür einsetzt, seither, dass Menschen sich gut ernähren und mit ihrer Stiftung dafür sorgen will, dass Schülerinnen und Schüler gut kochen. Ich kann Ihnen jetzt kein wirkliches Gericht im Humboldt-Forum versprechen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass es eine sehr interessante Radiostunde sein wird. Und wenn Sie alle Informationen dazu finden wollen, die Sie brauchen, dann schauen Sie mal auf deutschlandfunkkultur.de/humboldtforum. Da wissen Sie, was Sie tun müssen, um bei uns zu sein. Tschüss für heute.